Hallo, ich will euch wieder ein Buch vorstellen, aber zur Warnung, ich habe das Gefühl, dass es diesmal eine etwas persönlichere Vorstellung, Besprechung werden könnte. Zum einen, weil das Buch auch persönliche Zugänge hat, Inhalte, Passagen. Und auch, weil meine Stimmung, wir haben jetzt Mitte November 23, sehr stark durch die Ereignisse der letzten Wochen geprägt ist und ich eigentlich deswegen auch den eigentlichen Podcast, den ich machen wollte, über ein hochtheoretisches Buch, das ich sehr interessant finde und das ich euch viel später nochmal präsentiere, irgendwie nicht hinbekommen habe. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber dieses sehr abstrakte Nachdenken über Dinge, die entweder so ganz theoretisch wahr sind oder die sich auf etwas in einer sehr fernen oder sehr idealistischen, idealen Zukunft beziehen, fällt mir momentan etwas schwer. Weil es so viele kriegerische Handlungen gibt, so unglaublich viel Leid unter Menschen und unter Tieren, ein Wegbrechen so vieler moralischer Gewissheiten oder auch Regeln, an denen man sich irgendwie orientieren kann, beziehungsweise man dachte immer, die würden für alle gelten und dann gelten sie plötzlich nicht mehr. Also für mich ist zum Beispiel so ein ganz krasser Wendepunkt, auch immer, wenn darüber diskutiert wird, ob Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer verboten werden soll oder wie es verhindert werden soll, weil eigentlich ist das Retten eines Ertrinkenden, so in der Moralphilosophie zum Beispiel oder auch in der Ethik oder was man so einem Menschen einfach erklärt, ist das doch das Allergrundlegendste. Wenn jemand vor deinen Augen ertrinkt und du kannst ihm helfen, rette. Ja? Das ist irgendwie das einfachste und Erste. Und dass das jetzt zu einer Straftat geworden ist oder zu einer potenziellen Straftat geworden ist, immer wieder, das lässt mich so auch in die Verzweiflung, das lässt mich schon sehr verzweifelt werden. Weil ich dann gar nicht mehr weiß, wie sollen wir eigentlich argumentieren, worauf können wir noch zählen. Und gerade wir TierrechtlerInnen, wir haben ja zumeist so eine Erzählung des moralischen Fortschritts, dass wir sagen, ja, dann waren die Menschen Sklaven und die Frauen und dann hat man immer mehr gemerkt, dass die auch Rechte haben. Also wir stellen uns das doch irgendwie vor, dass man auf dem bisherigen aufbauen kann, natürlich das irgendwie erweitert. Klar, Zickzacklinie, es ist kein einfach nur ansteigende Bewegung, aber sogar das Zickzack ist sehr schwierig, wenn es gerade mal einen tüchtigen Zacken anscheinend nach unten gegangen ist. Naja, jedenfalls habe ich deswegen dieses sehr theoretische Werk weggenommen und habe gedacht, Moment mal, da hatte ich doch ein Buch, das beschäftigt sich explizit mit Hoffnung. Und dann nehme ich mal das für den Podcast. Hat auch was mit Tieren zu tun. Es ist von Corinne Pelluchon, Die Durchquerung des Unmöglichen. Gerade erschienen im September 23 im Beck Verlag. Ein Pelluchon hatte ich schon mal hier im Podcast besprochen mit einem kleinen Büchlein Manifest für die Tiere. Sie ist eine französische Philosophin. Sie war jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ein halbes oder ein Jahr, jedenfalls, sie war in Hamburg am New Institute, hat da an einem Forschungsprojekt teilgenommen, identifiziert sich auch mit etwas, was so sie als neue Aufklärung oder was dort auch in Hamburg als neue Aufklärung verstanden wird, also ein Weiterspinnen eines humanistischen Erbes, aber eben angepasst an die heutigen Probleme und Herausforderungen. Und dieses Buch ist übrigens ein dünnes Buch, 160 Seiten, bezieht sich explizit auf unsere Situation, die gekennzeichnet ist durch Verzweiflung an Klima, am Klimawandel, an der Ausbeutung der Tiere und am Erstarken, also durch das Erstarken der rechtsextremen Parteien. Pélenchon, um das mal gleich zu sagen, weil es hier um Lektüre mit Tieren geht, pflicht immer wieder das Thema Tiere und deren Ausbeutung mit ein. Das ist für sie nicht nur so ein Kapitel, was man dann hinten mal irgendwo macht, sondern sie denkt das halt immer mit. So wie das eigentlich unter TierrechtlerInnen auch üblich ist. Das ist ja so frustrierend. Bei uns fallen, auch wenn wir an militärische Konflikte denken, fallen auch immer die tierlichen Opfer ein, die ja ansonsten fast nie vorkommen, zum Beispiel. Oder wenn wir von moralischen Frustrationen oder vom Ausbleiben oder dem Stocken des Fortschritts sprechen, denken wir eben auch immer wieder an die Tiere. Und so ist das eben auch bei Pelluchon. Das Thema zieht sich durch. Und das ist, um es schon mal vorwegzunehmen, das einzige Problem, was ich mit diesem Buch bzw. der Übersetzung bzw. der Sprache habe. Es ist insgesamt ein sehr lesbares Buch. Ich finde, es ist sehr viel angenehmer lesbar als die anderen Bücher, die von ihr auch schon erschienen sind in den letzten Jahren, zumeist in der wissenschaftlichen Buchgesellschaft, eher philosophische, etwas dickere Werke. Die sind manchmal etwas sperrig und sehr komplizierte Sätze und so. Aber dieses Buch finde ich sehr angenehm lesbar. Nur, was ganz oft so ist bei Literatur, die übersetzt wird, die Begriffe, die sich auf Tierrecht oder Tierethik beziehen, die sind irgendwie schief. Also bei ihr geht es ganz oft um Tierschutz. Die Tierschutzbewegung, das würde, glaube ich, von uns keiner so sagen. Ich glaube, kaum ein Veganer, eine Veganerin. Ich würde mal nicht unbedingt immer Tierrechtsbewegung sagen, aber Tierschutzbewegung ist einfach sehr oll für diese Sache. Und Tierwohl zum Beispiel kommt da auch vor. Das finde ich auch sehr unglücklich, weil Tierwohl ist ja eigentlich ein Euphemismus, der entweder aus dem legalen Kontext der Legitimierung von Tierausbeutung stammt oder aus dem PR-Kontext mehr Tierwohl, Tierwohl-Label 1, 2, 3, 4. Aber was wir ja meinen, ist das Wohlergehen von Tieren, das gute Leben von Tieren, wie es zum Beispiel Martha Nussbaum oder sowas heißen würde. Und das wird dann oft in Übersetzungen schief übersetzt, nicht nur hier, aber eben auch hier. Das ist mir etwas unangenehm aufgefallen, womit ich etwas vorgegriffen habe, zugegeben. Also, es geht aber um Hoffnung, das Durchqueren, das Unmögliche und dann finden wir zur Hoffnung, wie es ja auch schon im Titel, Untertitel des Buches steht. Und was heißt jetzt Hoffnung für Pélechon? Sie grenzt die Hoffnung gleich ab von einem ideologischen Kontext. Also es geht nicht um ein neues Set von Überzeugungen oder sowas. Es geht mir um, ja, ist eigentlich schwer zu sagen, um eine Einstellung, eine Hoffnung, einen Zustand. Darauf komme ich noch zu sprechen. Es geht aber nicht um Optimismus. Davon grenzt sie es ganz stark ab. Denn Optimismus ist eigentlich das sich Täuschen über die Annahme, dass irgendetwas gut ausgehe, eine Täuschung letztlich, wenn die Hoffnung ganz stark an der Verzweiflung ist bei ihr. Und das, finde ich, macht dieses Buch auch so interessant. Es ist nicht das Leugnen von all dem Schwierigen, nicht das Leugnen dessen, was uns ein bisschen in Depression stürzen kann, darauf geht sie auch ein, sondern aus dieser Verzweiflung erwächst eine Hoffnung. Und wovon sie die Hoffnung auch noch, die sie meint jedenfalls, abgrenzt, ist so eine persönliche Hoffnung, dass man sich etwas wünscht, dass man hofft, in Zukunft werde man den und den Beruf haben oder die große Liebe finden oder so und so viele Kinder oder was auch immer. Das meint sie nicht, sondern bei ihr bezieht sich Hoffnung ganz, oder das, was sie mit dieser Hoffnung meint, ganz explizit auf nicht das eigene Leben, nicht das begrenzte Leben, sondern auf einen größeren Kontext des kontinuierlichen Lebens, das vor uns schon stattgefunden hat, was hier überall stattfindet, was später stattfinden wird, das sich einreihen in eine Geschichte des Lebendigen. Sie hat ja auch schon ein Buch geschrieben über die Ethik des Lebendigen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie Ethik des Lebendigen sagen würde, aber das Thema des Lebendigen, Zeitalter des Lebendigen, so, ist für sie ganz zentral, dass wir uns als verletzliche Wesen entstehen, die in einer langen Kette des Wachsens, Werden, Geborenwerdens und Wiedervergehens verbunden sind mit anderen. Ich sage mal, fühlenden Lebewesen, letztlich auch mit nicht fühlenden, glaube ich, darauf geht es jetzt hier nicht so genau ein, ist aber egal. Jedenfalls, wir stehen in diesem größeren Kontext der Verbundenheit, das ist ein wichtiges Stichwort, und der Körperlichkeit, der Verbundenheit und irgendwie auch der Solidarität, das würde ich sagen. Also man kann sich das vielleicht auch manchmal mit Solidarität übersetzen. Ich zitiere mal was. Echte Hoffnung setzt voraus, dass wir nichts für uns selbst verlangen. Für ein Subjekt, das Vertrauen in die Zukunft hat und sich von diesem Vertrauen trotz aller Schwierigkeiten getragen fühlt, eröffnet die Hoffnung einen Horizont in Erwartungen auf einer ganz anderen Ebene. Und ich weiß nicht, ob man es da schon hört, aber ich finde, das, was sie als Hoffnung proklamiert oder versucht philosophisch herauszuarbeiten, hat, finde ich, einen starken religiösen oder spirituellen Unterton. Und sie räumt das auch immer mal wieder ein, dass sie mal einen kleinen Rückgriff, nur kleinen, auf die Bibel macht oder das Konzept der Gnade, finde ich, also es ist eigentlich ein sehr christlicher Unterton. Also das Konzept der Gnade ist auch sehr wichtig, kommt später noch vor. Aber sie säkularisiert das. Also es ist nicht religiös und sie grenzt es auch immer wieder ab. Sie sagt, dafür brauchen wir keinen Gott, sondern. Und ich finde es ein interessantes Phänomen, über das ich auch schon manchmal im Podcast gesprochen habe, dass ich den Eindruck habe, oder ich glaube, es ist jetzt nicht nur mein Eindruck, ich glaube, es ist einfach so, dass die sehr analytisch orientierte Philosophie, die jetzt ganz streng metaphysikfrei sein wollte, so ein bisschen ermüdet ist oder jedenfalls an ihre Grenzen gekommen ist und dass viele Leute wieder ein bisschen stärker, ich nenne es mal idealistische Argumente oder metaphysische Konzepte oder essentialistische oder anthropologische Konzepte irgendwie einführen, die ein bisschen mehr Transzendenz in unser immanentes in der Welt sein und unsere sehr säkulare Ethik bringen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen diffus an, vielleicht wird es noch klarer, wenn ich zitiere, wenn ich es weiter erkläre. Ich zitiere nochmal was. Hoffnung ist der Berührungspunkt zwischen dem Leben, das man an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit führt, und dem Geschehen, das sich tief im Inneren der Verhältnisse eines Subjekts zu sich selbst und zum Unendlichen entspinnt. Man kann dieses unendliche Gott nennen oder man kann die gemeinsame Welt meinen, die aus der Gesamtheit der Generationen sowie dem natürlichen und kulturellen Erbe besteht und eine Transzendenz in der Immanenz bildet. Ich finde, das sind sehr schöne Sätze. Ich habe mir ganz viele Sätze in diesem Buch angesprochen, die angestrichen, die ich sehr schön finde. Ich finde sie gerade aufgrund ihrer Nähe zu religiösen Gedanken schön. Und ich, da ich selber ja auch ein religiöser Mensch bin, kann das eigentlich gar nicht so beurteilen, ob die jetzt für rein säkulare Ohren, ob diese Säkularisierung wirklich 100% gelungen hat oder nicht. Also das Unendliche, da denke ich, das ist für mich eigentlich schon ziemlich Metaphysik verdächtig. Aber ich will auch keine Einwände erheben. Die Hoffnung ist also der Berührungspunkt zwischen dem eigenen Leben und der Geschichte der verbundenen, sowohl physischen, natürlichen als auch kulturellen. Das hat sie ja ganz schön auch betont. So, nun das Thema Depression. Dass sie sehr offensiv anspricht, sie erzählt auch von ihren eigenen Depressionen, die sie wohl mehrmals im Leben hatte und auch bevor sie dieses Buch geschrieben hat eigentlich. Also dieses Buch handelt ein bisschen von dem Wiederfinden der Hoffnung nach einer depressiven Phase, die eine Depression ist, die auch ein Verzweifeln an der Welt ist. Also ob das jetzt eine klinische Depression ist oder eine nur in der Welt verwurzelte, wird jetzt hier nicht bestimmt, muss auch nicht bestimmt werden. Aber sie zweifelt jedenfalls nicht die Realität oder die Rationalität dieser Depression an. Also ein Verzweifeln an dieser Welt, ein Verzweifeln daran, dass zum Beispiel unsere Situation, Klimawandel zum Beispiel, dass sie sich ständig zu verschlechtern scheint. Oder also, dass es deutlich so aussieht, dass sie sich immer verschlechtert. Und dass aber so wenig dagegen unternommen wird. Wenn man daran verzweifelt, ist man rational. Das ist eine zutreffende Wahrnehmung und die verteidigt sie auch. Sie schreibt, Verzweifeln ist leicht und eine große Versuchung. Schwieriger zu begründen ist eigentlich, warum man hofft. Das ist nicht Naivität, das ist eine Errungenschaft oder etwas, das nach dieser Verzweiflung entsteht. Sie nimmt auch Bezug auf Hartmut Rosa. Weiß nicht, ob ihr das ein Konzept von Beschleunigung bzw. Resonanz oder Resonanzverlust nennt. Also das ist eine Kritik, eigentlich auch eine soziologisch motivierte Kritik an den Arbeitsproduktionsbedingungen, der Konsumgesellschaft, an den industriellen, an der Taktung unserer Gesellschaft, an einem bestimmten Phänomen der Entfremdung. Also ich glaube, bei Rosa ist es so, dass man sagen würde, Resonanz, das ist was Positives, ist, wenn sich das eigene Tun in einer sinnvollen Weise mit dem Außen, mit der Welt verbindet oder wenn irgendwas getroffen wird. Ich sage mal, wenn man nicht nur alleine vor sich hinwurschtelt, ohne Bezug und Realität und einfach nur in Bezug auf einen äußerlichen Zweck, weil das jetzt so und so produziert werden muss, sondern wenn man mit der Welt eine sinnvolle Erfahrung macht. Also ich finde, auch bei Rosa ist das, für meine Begriffe, geht das so nah in Richtung des Religiösen oder Spirituellen, das ist mir jetzt nicht so wichtig, wie man das genau nennt, wie man es eben machen kann, ohne religiös oder spirituell zu sein. Also es geht so in die Richtung, finde ich. Und deswegen fand ich es ganz interessant, dass sie ihn auch zitiert. Ja, also die Depression hat eine rationale Seite. Die Ökoangst oder die Klimaangst ist eben keine, sagst du, Modeerscheinung oder kein Spleen. Ist auch kein reingesteigert sein, sondern es ist die Reaktion der Psyche auf eine neuartige Situation und eben das Gefühl, dass wir der Katastrophe im Heranrollen zusehen, ohne wirklich was tun zu können oder ohne, ja, dass wir das Gefühl haben, es wird nichts unternommen, es geschieht nichts, um diese Katastrophe zu stoppen. Ich zitiere mal, diese Klimadepression, die die Psyche überflutet, rührt daher, dass man die Gefahr vorausahnt und nicht versteht, warum es weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene einen Aufschrei gibt. Ich denke, damit können sich viele Menschen identifizieren. Und sie meint, in dem Kommunizieren dieser Depression, das ist bereits ein wichtiger Schritt zu verstehen, dass sie real ist, dass sie nicht einzeln ist und dass sie zwar noch nicht ausreicht, aber dass sie nötig ist, um eine gewaltige Transformation unserer Lebensweise anzustoßen. Und dass das nötig ist, daran lässt sie keinen Zweifel. Also des Produzierens, des Konsumierens, des Umgangs der Menschen mit anderen Menschen und des Umgangs der Menschen mit anderen Tieren und dem Menschen mit der natürlichen Welt, die außerhalb der Tiere. Das sind ganz gewaltige Transformationen nötig. Wie kommt man jetzt von dieser Depression zur Hoffnung? Nochmal einer von den vielen Sätzen, die ich mir angestrichen habe. Auf die Hoffnung marschiert man nicht zu wie ein Soldat im Krieg. Sie entsteht weder durch eine erbauliche Rede noch durch einen Willensakt. Man könnte auch sagen, das wird dem Weiteren auch klar, es ist nicht eine bestimmte Überzeugung. Man kann sich da nicht hin argumentieren, man kann sich dazu auch nicht entschließen. Was kann man eigentlich? Hoffnung, Zitat, ist die Geste, mit der man auf alles verzichtet, um sich ganz dem Leben oder der Zukunft anzuvertrauen. Klingt schon wieder irgendwie religiös. Hoffnung braucht jedoch nicht unbedingt den Glauben, denn sie ist selbst eine Art von Glauben, ein Sprungkraft des Absurden. Während der Glaube bedeutet, dass ich mich in einem Verhältnis zu Gott befinde, dem ich meinen Willen übereigne und mit dem ich mich vereine, impliziert die Hoffnung nicht die Erwähnung irgendeiner Gottheit, sondern eben das Einreihen in diese Geschichte des Lebendigen. Und wir haben jetzt immer noch nicht geklärt, wodurch das aber dann eigentlich kommt. Also Hoffnung kann man sich da keinen Willen sagt, man kann sich nicht entschließen, woher kommt es. Sie beschreibt es eigentlich immer wieder wie in einem Akt der Gnade, habe ich den Eindruck. Also man kann es nicht erzwingen. Es wird einem geschenkt, denke ich mal, ohne natürlich ein Subjekt des Schenkens. Es ist nicht Gott oder ein Engel oder sowas. Es kann manchmal ausgelöst werden, bereits, schreibt sie, durch kleine Dinge wie die Begegnung mit etwas Lebendigem. Wieder ein hübscher Satz. Es braucht nicht viel, um vor dem Nichts gerettet zu werden. Und sie beschreibt ein Beispiel, das Ludwig Binswanger geschildert hat, nämlich wie einer seiner Patienten in suizidaler Stimmung in den Wald ging, mit der festen Absicht, sich zu erhängen. Und da sah er ein Wiesel. Und dann hat er sich gedacht, so erzählt das nachher dem Psychiater, ich habe eigentlich noch nie ein Wiesel gesehen. Also jetzt kann ich eigentlich auch mal stehen bleiben und das anschauen. Und in der Beobachtung dieses Wiesels und der Begegnung mit dem Wiesel kehrte das Interesse oder der Wille zum Leben zurück. Und ich finde es eine unglaublich schöne Geschichte, die auch nicht zufälligerweise jetzt im Tierrechtskontext natürlich auch eine ganz unverhoffte Begegnung mit einem anderen. Also nicht jetzt, weil irgendein Mensch was Kluges gesagt hat, sondern es war einfach nur ein anderes Tier, das irgendwo rumgelaufen hat, ganz normale Dinge getan. Aber da hat ein erkennendes, denke ich jetzt mal, so würde ich es interpretieren, des gemeinsamen. Man erkennt ja das andere Subjekt in dessen Tun. Deswegen ist es ja so hübsch, Tiere zu beobachten. Irgendwie sind sie ja so anders. Wie läuft man auf vier Füßen, wissen wir auch nicht. Oder einen Baum hoch. Oder ich weiß gar nicht, was Wiesel genau machen. Aber man erkennt ja auch die Subjektivität darin und deren Empfinden. Und man überspringt sozusagen da so eine bestimmte Grenze. Jedenfalls, durch dieses Erlebnis zum Beispiel kann man so Hoffnung finden. Es gibt aber auch, schreibt sie, sagen wir mal, objektivere Gründe. Das ist jetzt meine Formulierung, aber er sagt zum Beispiel, man darf auch nicht vergessen, dass heute immer mehr Menschen eben an unserem Umgang mit den anderen Tieren und der nichttierlichen Natur verzweifeln, dass sie sensibler werden, dass sie bereit werden, unsere Lebensweise und alles zu ändern. Und da spricht sie von den Vorboten eines moralischen und psychischen Wandels und von einer anthropologischen Revolution. Also, das sind schon große Worte. Wir haben auch große Hoffnungen. Die Vorboten sind schon da. Wir müssen sie halt sehen und ernst nehmen. Vielleicht könnte man es so sagen. Sie verteidigt auch übrigens die übergroße Sensibilität, vermeintlich übergroße Sensibilität, die uns VeganerInnen, TierrechtlerInnen oft vorgeworfen wird, weil wir ja überall das Leid und die Ausbeutung der Tiere sehen, wo andere es überhaupt nicht sehen und denken, oh, Spielverderbung, das ist doch nur ein Pony auf dem Jahrmarkt, kannst du da jetzt nicht mal einfach mitmachen? Nein, das ist aber schlimm für das Pony. Wir sehen es ja leider überall. Und das verteidigt sie. Sie sagt, dass es essentiell ist, um diese Wende vorzubereiten. Und was sie meint, das fand ich ganz interessant, sie meint, dass darin sogar ein Stück Humanismus steckt, ein Rest Glaube eigentlich doch, oder ein starker Glaube an den Menschen, dass gerade wenn wir darüber so verzweifeln, wie Menschen mit anderen Tieren umgehen, dass wir den Menschen eigentlich mehr zutrauen. Ganz ehrlich, ich bin mir da nicht sicher. Also, ich sollte mir vielleicht die Kritik für später aufsparen, aber an diesem Punkt dachte ich, ich kenne so viele TierrechtlerInnen, die so verzweifelt sind und denen jetzt zu kommen mit du, aber eigentlich glaubst du ja doch an das Gute des Menschen, ich bin mir nicht so sicher. Aber der allgemeine Punkt, der gebe ich ihr natürlich recht. Sie hat also von der Hoffnung gesprochen, dann von der Depression, dann wieder zum Finden der Hoffnung, die man nicht erzwingen kann, die man hoffentlich erleben kann, die einen ereilen kann. Mir fehlt so ein bisschen das Verb dafür, weil es eben kein sehr aktives Auffinden oder Herstellen von Hoffnung ist. Witzigerweise, darauf gehe ich jetzt aber nur kurz ein, schließt das Kapitel mit einem Buch über das Klimakterium, also die Lebensphase im Leben der meisten Frauen. Sie beschreibt die Menopause als Chance, als Begegnung mit der Körperlichkeit, als eine Erinnerung an die Körperlichkeit, aber eben auch als Einladung zur Metamorphose. Das finde ich ganz schön. Auch hier ist sie sehr persönlich und hier will ich auch mal persönlich sein. Ich finde auch, dass die Menopause, die mich zum Glück sehr früh ereilt hat, sodass ich schon, also für mich war sie sehr mild, ich finde es sehr schön, dass sie nochmal neue Möglichkeiten eröffnet. Sie ist nicht ein Ende des Frauseins, sie ist nicht ein Ende der Sexualität, sie ist nicht ein Ende des lebendig und Fruchtbarseins, nur eine andere Weise vielleicht. Aber gut, wir wollen es mal so stehen lassen. Wenn ich jetzt insgesamt auf dieses Buch zurückblicke, ich habe ja eingangs, glaube ich, schon gesagt, dass ich finde, dass es ein sehr lesbares Buch ist, viel lesbarer auch als einige ihrer anderen eher philosophischen Bücher. Dieses Buch wird übrigens vom Verlag als populärphilosophisch dargestellt. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob man dem Buch, zumindest im deutschen Kontext, damit einen Gefallen tut. Ich finde populärphilosophisch, also für mich klingt das immer schrecklich, wenn irgendwo populär irgendwas sich da vorstellt, aber vielleicht ist das auch gar nicht so. Jedenfalls, es ist sehr lesbar. Was sie über die Depression schreibt und deren Überwindung, sie schreibt ja, dass das irgendwie auch eine, wie soll ich sagen, eine psychologisch so diagnostizierbare Depression ist, aber sie schreibt darüber eher so aus einer philosophischen, politisch-moralischen Rückschau. Und was man nach der Überwindung einer Depression aus der Rückschau darüber sagen kann, finde ich, hilft vielleicht nicht unbedingt für das, wie sich die Welt darstellt, wenn man in einer Depression ist oder wenn man sie auf sich zukommen sieht. Also da. Das muss ein philosophisches Buch vielleicht auch nicht machen, aber dieser Punkt hat mich ein bisschen unbefriedigt gelassen. Und also ich kann natürlich auch nichts dazu sagen zum Punkt, also wie man überwindet, klinische Depressionen überwindet oder wie man damit am besten umgeht, obwohl ich übrigens auch damit Erfahrung habe. Aber vielleicht jetzt auf das bezogen dieses moralischen und politischen Denkens, was sie darstellt, würde ich schon sagen, man kann vielleicht diese Hoffnung nicht erzwingen. Diesen Landtag. Aber ich denke, man kann schon innere Orte aufsuchen, wo etwas gelungen ist, wie Solidarität, wie wahre Mitmenschlichkeit, wo eine Verbundenheit oder Verbindung also mit nichtmenschlichen, mit tierlichen Wesen da war, wo etwas geglückt ist. Das kann man sich schon bewusst machen. Man kann sich in Erinnerung rufen, man kann diese Handlung auch aufsuchen und wieder vollziehen. Das ist, denke ich, schon möglich. Also damit ist nicht die ganze Depression irgendwie abgeschlossen, ja. Aber es gibt einen aktiven Teil darin. Und das führt mich dann zu diesem Thema der übergroßen Sensibilität von TierrechtlerInnen, die ich auch nicht für übergroß halte. Ich denke aber, dass, oder ich beobachte es an mir und ich beobachte es auch an anderen, VeganerInnen zum Beispiel, oder auch jetzt in der Zeit, wenn man guckt morgens die Nachrichten-App und denkt, um Gottes Willen, wie kann ich überhaupt nur in Ruhe frühstücken, wenn ich weiß, wie es so vielen anderen Menschen gerade geht? Was natürlich immer der Zustand der Welt ist. Das ist der Punkt. Eigentlich ist es immer so, dass auf der ganzen Welt unendlich viel Leid stattfindet, während wir froh sind, abends die Beine hochlegen zu können oder froh sind über die erste Tasse Kaffee oder was auch immer. Die Gleichzeitigkeit dieses eigentlich Unverträglichen ist ja immer da. Und ich habe den Eindruck, dass man so im Tierrechtskontext oft das, also wir haben die Linse halt ganz weit auf. Ja. Wir erlauben uns nicht, sie zu verengen. Wir werfen den anderen vor, dass sie zu sehr verengen. Also die gucken praktisch nur auf den Teller und sehen da das Steak. Die sehen aber nicht das Tier, was dessen Bein, ist ein Steak ein Bein? Naja, ihr wisst, was ich meine. Also die sehen gar nicht das Tier mehr. Die machen die Linse viel zu eng. Und wir machen sie aber sehr weit auf. Und dadurch sind wir natürlich erstens offen für sehr viel Leid, manchmal mehr als die Psyche vertragen kann, als wir selber vertragen können. Und das einzelne Schöne, was sich ereignet, geht natürlich in der Menge dieses Leids auch unter. Also die eigenen Ruhepausen erscheinen wie ein kleiner Hohn oder ein kleiner Dreck praktisch im allgemeinen Bild der Welt. Und ich denke, auch da kann man vielleicht ein bisschen gegensteuern, in dem Sinne, dass man sagt, es gibt die Froschperspektive und es gibt die Vogelperspektive. Und wir sind klitzekleine Wesen auf dieser Welt und beide Perspektiven sind richtig. Also die Vogelperspektive ist unerlässlich, dass wir sehen, wie das insgesamt aussieht, wie die Strukturen sind, wie es anderen Wesen geht. Aber die Froschperspektive, nämlich das Schöne, was wir gerade erleben können oder das bisschen Gute, was wir eben herstellen können oder was uns widerfahren ist, das ist eben auch real und das müssen wir auch würdigen. Das würde mir noch einfallen zum Thema der Hoffnung. Und dann habe ich mir vor ein paar Tagen, als ich aufgewacht bin, manchmal, wenn man morgens aufwacht, hat man ja so einen Gedanken und denkt man, der ist unheimlich schlau und manchmal ist er aber total beknackt. Ich erzähle ihn jetzt mal ungeschützt euch, ihr könnt dann selber überlegen, ob es mehr zu schlau, beknackt oder einfach nur, ja, egal. Jedenfalls habe ich gedacht, so ein bisschen ist die Situation so, dass wir, viele Menschen, die ich kenne und ich auch, wir sitzen so da und denken, oh Gott, der große Knall kommt. Irgendwann sowas ähnliches wie Apokalypse. Okay, wir wissen, so eine richtige Apokalypse wird es vermutlich nicht. Menschheit wird auch nicht aussterben. Es wird nur noch viel mehr Ungleichheit geben. Aber es wird noch wahnsinnig schlimmer kommen. Sind wir jetzt schon bei 1,5 Grad oder werden wir die 4-Grad-Grenze oder wo werden wir landen? Jetzt hieß es ja auch gerade, das war das wärmste Jahr seit den Messungen der Erdtemperatur. Das heißt, wir sind mitten im Klimawandel und wir warten auf den großen Knall und was passiert dann? Und es gibt, also ich kenne es vor allem aus Amerika, so verstreut, gibt es eine Art Bewegung oder auch Bücher, die sich damit befassen, zu sagen, okay, es wird vielleicht einen Zusammenbruch geben, also irgendeinen zivilisatorischen Zusammenbruch, aber wir brauchen ja auch dann Skills. Wir brauchen Wirtschaftsweise, wir brauchen menschliche Weisen des Umgehens miteinander und mit der Erde, die wir dann eben auch, die müssen wir nicht dann erst erfinden, die müssen wir jetzt schon erfinden und einüben, damit sie dann auch da sind. Was, wie ich finde, eine sehr, ich finde, es hat schon irgendwas Überzeugendes, aber auch so ein bisschen was Verzweifeltes. Und jedenfalls habe ich jetzt gedacht, was wäre oder ist es nicht vielleicht so, dass wir eigentlich, wir sitzen hier und warten auf den großen Knall, aber vielleicht war der Zusammenbruch schon, vielleicht nicht als der große Zusammenbruch, aber vielleicht. Und vielleicht wird das auch noch, vermutlich wird das noch viel dystopischer, aber es hat ja schon eine große zivilisatorische Erosion stattgefunden. Wir haben ja, wie gesagt, schon das wärmste Jahr seit gezählt wird. Oder wie gesagt, dieses Ertrinken lassen im Mittelmeer. Es wurden schon so viele Tabus gebrochen oder das Erstarken der rechtsextremen Parteien. Ich meine, wer hätte denn das gedacht, dass man jetzt schon froh ist, wenn sie nur die zweitstärkste Kraft im Landtag sind? Hallo, wie weit sind wir gekommen? Irgendwann freuen wir uns, wenn sie nicht den Kanzler, sondern nur den Vizekanzler stellen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, es hat schon eine starke Erosion stattgefunden. Und wie wäre es denn, wenn wir uns, statt einfach zu sitzen und zu warten, so wie so in den Startlöchern, so, oh Gott, wann kommt das ganz Schlimme, einfach sagen, okay, wir haben schon ganz viele Enttäuschungen hinter uns. Und alles, was jetzt an Gutem und Solidarischem stattfindet, ist schon ein Reparieren oder ein Bewältigen dieser Katastrophe. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob dieser Gedanke wirklich besonders weit trägt. Mir hat das so ein bisschen geholfen, in den letzten Tagen, mich auf das zu konzentrieren, was vielleicht möglich ist. Und ja, manchmal ist das ja so, indem man die Handlungsmöglichkeiten, die Begrenzer der Handlungsmöglichkeiten erkennt, erkennt man auch die Möglichkeiten, die man innerhalb dieser Grenzen tatsächlich hat. Naja, wäre einfach so eine Möglichkeit. Aber letztlich ist auch das ein Glaube. So wie, denke ich, ja, die Solidarität und die Liebe und was immer uns so am Laufen hält. So wie Pélenchons Hoffnung. Was uns aber am Laufen hält, auch wenn wir nicht mehr an die ganz große Metaerzählung des moralischen Fortschritts glauben, auch das hat natürlich ein Stückchen Glaube und dem einen fällt vielleicht das eine leichter, dem anderen kommt das plausibler näher. Vielleicht erfahre ich ja von einigen von euch, wie ihr es seht. Danke fürs Zuhören.